Willkommen bei Hört euch stark, den Elternpodcast der Caritas Bodensee Oberschwaben.
Hallo und herzlich willkommen zu Hört euch stark, dem Elternpodcast der Caritas Bodensee Oberschwaben. Wir sind schon bei der vorletzten Folge der ersten Staffel angelangt und heute sitze ich im Studio mit der Petra Ebeler. Sie ist Diplom-Sozialarbeiterin und Familienberaterin und wir sprechen heute über das Thema elterliche Präsenz. Und da geht es nicht nur darum, vorhanden zu sein, sondern hinter dem Begriff Präsenz versteckt sich eine umfassende Herangehensweise an das Thema Erziehung und Beziehung mit den Kindern. Ich weiß selber noch gar nicht viel darüber und wir werden das heute gemeinsam erfahren, zusammen mit der Petra oder von der Petra. Erstmal hallo, guten Tag, schön, dass du da bist.
Hallo, guten Tag, Florian. Schön, dass ich da sein kann.
Ich freue mich sehr und wir fangen an. Vielleicht erzählst du uns einfach ein paar Sätze zu dir, was so dein Werdegang ist, was du so machst und dann steigen wir direkt ins Thema Präsenz ein.
Okay, ja, ich arbeite in der psychologischen Beratungsstelle in Friedrichshafen und zwar tatsächlich sage und schreibe schon 25 Jahre. Hab selber Familie, hab erwachsene Kinder und eine knappe Handvoll Enkelkinder in allen Altersstufen sozusagen. Und halt durch die Arbeit auch Begegnungen mit Eltern über die Jahre und Jahrzehnte und einfach die Einblicke, sage ich jetzt mal, und in die Herausforderungen, die sich so als Familien und als Elternteile, die man sich einfach stellt.
Ja, dann hast du jede Menge Erfahrung mit deiner eigenen Familie, mit der Familie deiner Kinder inzwischen schon oder den Familien und natürlich durch die Beratungstätigkeit. Und in deiner Beratungstätigkeit ist das Thema Präsenz ganz wichtig. Das ist ein wichtiges Prinzip, nach dem du arbeitest. Kann man das so sagen?
Ja, also es ist ja so, die ratsuchenden Menschen, die kommen ja nicht einfach so und erzählen, was alles wunderbar läuft, sondern die kommen ja mit dem, dass sie sagen, boah, ich habe gerade Herausforderungen zu Hause, ich mache mir Gedanken, ich mache mir Sorgen, ich weiß nicht, ob ich es richtig mache. Bitte guck doch mal mit mir drauf, als jetzt Beraterin, ob das alles so passt, also von dem, ob alles wirklich so passt, wie ich es gerade mache. Oder was gibt es denn für Gedanken dazu, wie kann ich denn diese Erziehungsaufgabe, die ich ja nun mal habe, auch so ausfüllen, dass nicht nur mein Kind damit zufrieden ist einigermaßen, sondern ich auch. Mhm. So, das ist so diese Grundhaltung und da geht es halt tatsächlich darum, dass die Eltern ja schon in so einer Präsenz kommen. Also in der Regel kommen die ja freiwillig zu uns und sagen, ich möchte was verändern, ich möchte was wissen. Ich möchte mich damit auseinandersetzen, ist ja schon ein Teil von Präsenz. Ich weiß, ich muss für mein Kind oder ich möchte für mein Kind da sein und wie kriege ich denn das jetzt hin, wenn ich jetzt gerade im Moment nicht so damit zufrieden bin?
Präsenz, den Begriff kennt man ja aus dem normalen Sprachgebrauch, da ist es das Anwesendsein, aber auch das aufmerksam und bewusst Anwesendsein. Wie definierst du den Begriff in deiner Arbeit?
Ich definiere es mit diesem Dasein für das Kind in allen Lebenslagen. Die Haltung ist, mein Kind braucht mich. So präsent wie möglich, so echt wie möglich, so authentisch wie möglich und so transparent wie möglich. Und so die Grundbotschaft, die ich so dahinter sehe, ist, ich bin für dich da, ich bin an deiner Seite. Manchmal muss ich auch hinter dir stehen, manchmal muss ich dir vielleicht auch Wege ebnen. Ich habe dich lieb, wie du bist. Und ich bin einfach für dich da. Und das ist das, wie ich es jetzt so verstehe. Mit allen Aufgaben, die damit zu tun haben. Also, dass ich dich schütze, dass ich dich sichere, dass ich dir erlaube, Gefühle zu zeigen, dass ich das auch aushalte, dass ich auch berechenbar Strukturen und Abläufe auch sorge. Das ist so meine Präsenz, die ich dir zeige. Ob ich jetzt immer 24/7 an deiner Seite stehe, das muss dann nicht unbedingt sein, aber welchen Rahmen gebe ich dir in voller Aufmerksamkeit?
Okay, also aus Sicht des Kindes vielleicht nicht immer da sein, 24/7, aber erreichbar sein, verfügbar sein, ansprechbar sein und eben den Rahmen bilden.
Mhm, genau, ja.
Okay, ja, das klingt ja alles ganz einfach.
Wenn es nur so einfach wäre, weil es sind ja unterschiedliche Kinder, die ich da habe. Zum Teil sind es Kinder, die mir sehr ähneln, Oder zum Teil sind es auch Kinder, wo ich denke, okay, da bin ich jetzt plötzlich mit Charakteren und Emotionen konfrontiert, die ich selber gar nicht kenne. Und da fängt halt die Herausforderung an. Jetzt habe ich hier jemand, bin selbst sehr lebhaft und habe jemand, der sehr ruhig ist. Oder genau andersrum. Wir sind alle ein sehr ruhiges Paar, sagen wir jetzt mal, wenn man jetzt als Eltern, egal in welcher Konstellation, erzieht und haben hier wirklich jemand, der hat Temperament und der hat die Möglichkeiten, Zorn oder Emotionen ganz anders zu zeigen, als ich das je erlebt habe. Und dann wird es halt spannend. Wie kann ich dann präsent sein bei was, wo ich mich vielleicht gar nicht so auskenne? Und das finde ich dann die spannende Entwicklung oder überhaupt die spannende Reise, die ich halt mit dem Kind mache. Also ich muss es ja auch kennenlernen und darf auch tatsächlich, nicht nur das Kind darf wachsen, sondern ich darf ja wachsen. Das finde ich so grundsätzlich von der Haltung her, ja, da ist jetzt jemand, der fordert mich heraus und ich statte mich so aus, dass ich das auch schaffe, dass ich auch dabei bin, auch wenn ich nicht alle Lösungen weiß, dass ich sage, ja gut, jetzt wird es gerade schwierig, habe jetzt auch kein Patentrezept, aber ich bin da, ich stehe zu dir.
Wir machen das jetzt gemeinsam. Das sind jetzt ganz schön viele Punkte, die du jetzt angesprochen hast. Also es geht quasi los erstmal mit dem Erkennen des Kindes, wenn ich das richtig verstehe. Also was habe ich da überhaupt für ein Wesen vor mir? Inwiefern ist es mir ähnlich oder unterscheidet sich von mir? Wie tickt das Kind jetzt erstmal? Wäre das der erste Schritt?
Ja, auch in den unterschiedlichen Entwicklungsphasen. Es gibt ja tatsächlich Kinder, die fordern mich erst heraus, wenn die so 4 oder 5 sind. Oder manche fordern mich raus, wenn die plötzlich 13 werden. Und man denkt, Gott, wer ist jetzt da in diesem Zimmer drin? Den kenne ich ja gar nicht. Oder es fordert mich heraus ab dem Moment oder vielleicht sogar davor, wenn die geboren sind oder sogar noch ungeboren sind. Was passiert dann da mit mir? Und sich darüber halt Gedanken zu machen, wen habe ich da und was braucht jetzt diese Person, dieses menschliche Wesen einfach, was braucht es jetzt von mir? Braucht es, dass ich mehr Ruhe reingebe oder braucht es, dass ich mehr Anregung reingebe? Und da dann auch selber zu gucken, wie ticke ich denn? Das ist ja das Allerspannendste daran, zu sagen, ah, okay, ich kann ja enorm viel über mich lernen. Wie gehe ich mit allem um? Wie reagiere ich auf Wut, Zorn, Rückzug? Wie ticke ich? Das ist genauso wichtig, wie das Kind jetzt zu verstehen.
Also sich selbst und die Beziehungsdynamik zu erkennen und mit einer gewissen Vogelperspektive erstmal genau und gründlich zu beobachten, was passiert hier.
Genau, beobachten ist ein gutes Stichwort, weil darum geht's grundsätzlich zu beobachten, tatsächlich auch mal so eine andere Ebene einzunehmen, wie du es jetzt gerade gesagt hast, Vogelperspektive, mal einen Schritt zurückzutreten aus dem manchmal tatsächlichen Chaos, einen Schritt zurückzutreten und sagen, okay, wen haben wir denn hier? Wie viele von denen haben wir denn hier? Und wie ticken die gerade? Und wie geht's mir gerade? Und was brauchen die jetzt gerade im Moment? Brauchen die gerade mehr oder brauchen die weniger von mir?
Super, das ist tatsächlich auch gerade bei uns ein großes Thema, dass wir uns auch darüber austauschen, dass das eine ganz wichtige Frage ist, gerade in einer Konfliktsituation, wenn man auch eben dem Kind gegenübersteht und sich denkt, was willst du eigentlich gerade, was ist hier los, wo kommt die Wut her oder wo kommt die Ablehnung her oder was man eben gerade so um die Ohren geworfen bekommt, sich dann zu fragen, was brauchst du, was ist also dein Bedürfnis? Das machst du ja nicht zum Spaß oder um mich zu ärgern oder um halt einfach doof zu sein, sondern da steckt ja ein Bedürfnis dahinter. Und was ist dieses Bedürfnis?
Ja, genau. Das finde ich sowohl beim Kind als auch bei mir selbst halt die Herausforderung. Was sind denn die Bedürfnisse? Ich will dazugehören, ich will geliebt werden, ich will wirksam sein und ich will auch anerkannt werden. Also auch mit meinen Leistungen auch anerkannt werden, ist nun mal so. Wir wollen ja alle da auch geschätzt werden und vor allen Dingen auch dieser Begriff der Wirksamkeit und da die Frage, was steckt beim Kind dahinter, wenn wir jetzt in Auseinandersetzung geraten oder wenn es schief läuft oder wenn wir in Streit geraten, was für ein Bedürfnis steckt da dahinter, aber was für ein Bedürfnis steckt auch bei mir dahinter? Oder ich kenne es auch selbst, dass man sagt, ich will wirksam sein. Ich habe ja meinen Plan, wie es laufen soll. Soll wunderbar sein und alle sollen mich gern haben und das, was ich durchziehen will oder das, was ich auch beibringen will oder das, wie unsere Kultur sein will, das soll man jetzt 1:1 umsetzen. Also ich möchte einfach wirksam sein und das ist oft dann die Schwierigkeit, Herausforderung, wie auch immer es nennt, das Lebensziel, wie kriege ich denn das hin und wo kriege ich es einfach auch nicht hin? Also wo bin ich einfach mäßig wirksam? Punktum.
Das Gefühl hat man bei den eigenen Kindern ja durchaus öfter mal, dass ja, genau, die Wirksamkeit zu wünschen übrig lässt und man gegen Wände anrennt und Windmühlen.
Genau, und da auch zu sehen, jetzt wenn es jetzt um den Konflikt geht, zu sagen, ja, also einmal das Kind zu verstehen, was steckt dahinter? Was für ein Bedürfnis oder auch in was für einer Verfassung ist das Kind? Manchmal ist es leichter, das Kind ist krank oder war krank, da legt man auch nicht alles auf die Goldwaage. Mhm. Weiß man, okay, oder es ist Abend, alle sind erschöpft, da bringt es jetzt auch nichts, wenn ich jetzt anfange, 5 vor Schluss zu sagen, also jetzt müssen wir mal grundsätzlich über die Ordnung im Kinderzimmer reden. Das bringt halt gar nichts, nein, sozusagen. Und da auch wieder, also da wären wir wieder bei der Präsenz. Was haben wir denn überhaupt für eine Konfliktkultur schon vor den Kindern gehabt? Und welche habe ich auch in anderen Bereichen? Also mit Partnerinnen, mit dem Freundeskreis, in der Arbeit. Wie kann ich mich überhaupt ordentlich auseinandersetzen? Wenn ich jetzt ein Ziel habe oder wenn ich sage, ich möchte irgendwas verändern, kann ich das schon? Oder muss ich das halt lernen? Und manchmal sind die allerersten, die es einem wirklich auf die harte Tour beibringen, halt die Kinder. Die sagen, ja, ja, jetzt sei mal da, obwohl ich gerade echt für dich fast unmöglich bin zu handeln.
Ja, und wenn meine Go-To-Reaktion vielleicht auch sowieso erstmal ist, sich zurückzuziehen in einem Konflikt, wenn das so mein Charakter entspricht, ich gehe da erstmal raus aus der Situation, mache das mit mir selbst aus und komme dann vielleicht zurück, wenn ich mir ein Bild gemacht habe, was ich überhaupt selbst will oder wo ich stehe. Das ist ja was zum Beispiel Kinder gerne auch einfach mal nicht zulassen.
Genau, ja. Das ist so spannend mit denen. Es gibt ja dieses schöne Wort der Abkühlphasen. Also ich bin jetzt im Konflikt und ich merke, es kocht alles hoch. Und ich versuche diese Karte zu ziehen, okay, jetzt gehen wir uns mal abkühlen und verlass zum Beispiel selber den Raum. Und was macht dann das Kind? Das läuft mir halt hinterher.
Ja, schreiend, Dinge werfend.
Schreiend, noch lauter schreiend. Also das mag ab und an funktionieren, aber in der Regel, wenn das meine Strategie ist, dass ich mich zurückziehe und das nicht passt, weil das Kind gerade einfach meine Präsenz möchte und auch das mit mir durchstehen möchte, dann läuft es mir halt hinterher. Und dann kann es einfach sein, dass es grandios eskaliert, wenn ich das weiter durchziehe und durch die Wohnung fliehe. Ja. Oder aus dem Haus fliehe. Sag, ich muss jetzt durch um den Block laufen und das Kind klebt halt weiter an mir. Dann halt zu sagen, okay, gut, wir brauchen frische Luft. Komm, zieh dich an, geh mit raus. Komm, wir stellen uns ans Fenster, wenn die Nachbarn Bescheid wissen, und lassen mal einen Brüller los. Gemeinsam so. Gelingt natürlich nicht immer, aber jetzt überspitzt als Idee.
Als Beispiel eben, wie man damit umgeht, wenn die Ansprüche und die Bedürfnisse auseinandergehen. Dass man das bemerkt und nicht in der Situation verbleibt und vor dem Kind wegläuft, wie du es gesagt hast, sondern reflektiert, Moment, was passiert hier gerade überhaupt? Was ist die Dynamik? Warum laufe ich weg? Warum läuft mir mein Kind hinterher? Und wie kommen wir aus dem Wettrennen wieder raus?
Bis zu dem anderen, dass es einfach auch Kinder gibt, die wollen auch nach einem Konflikt, tatsächlich brauchen die eine gewisse Ruhe oder einen gewissen Rückzug. Also dass ich dann auch nicht zu schnell mit Erklärungen oder mit nochmal Druck zusätzlich aufbaue. Und gibt es ja auch Eltern, die das dann kaum ertragen, dass ein Kind sich dann auch mal eine Weile zurückzieht und seine 5 Minuten braucht und sagt, ich gehe jetzt und ich kann dich gerade auch wirklich, also auch ich kann dich gerade nicht brauchen. Da auch das auszuhalten. Und dann wieder das Beziehungsangebot zu machen. Vielleicht wirklich außerhalb des Konflikts auch und es nicht nochmal alles aufwärmen, sondern sagen, so, guck, ich schau mal bei dir rein. Schau, ich bin gerade am Waffeln backen. Magst du mithelfen? Also dieses Beziehungsangebot dann nach dem Konflikt, dass das Kind auch lernt, okay, es wird respektiert, meine Reaktion wird auch einfach respektiert. Und es heißt aber dann nicht, dass ich dann als Kind wieder kommen muss und 100-mal sagen muss, wie lieb ich dich hab, um dann wieder anzuknüpfen, das gibt's ja auch, sondern dass die Aufnahme der Beziehung oder die Beziehungsgeste, so wie ich es auch gerne nehme, dann vom Erwachsenen ausgeht.
Um diese Verantwortung nicht in die Hände des Kindes zu legen, und drüber zu schieben, zu sagen, ja, dann komm halt du, wenn du dich beruhigt hast.
Genau, so. Die Verantwortung habe ich. Auch vor dem Konflikt und im Konflikt und nach dem Konflikt.
Also ist Teil der Präsenz quasi auch als Elternteil, weil man natürlich die erwachsene Person ist, in Führung zu gehen in der Beziehung und das zu lenken und zu steuern und eben den Überblick auch zu behalten. Natürlich, das sind alles hehre Ideale, über die wir da sprechen.
Absolut, ja.
Aber eben im Idealfall auch den Überblick zu behalten, wo befinden wir uns gerade in unserer Beziehung? wo befinden wir uns in einem Konflikt, was ist jetzt gerade angesagt. Man erkennt das ja auch, wie die Kinder ticken und wie so ein Konflikt typischerweise abläuft. Und dann kann man ja durch Beobachten und indem man drüber nachdenkt, auch rausfinden, okay, da ist es jetzt wichtig, dass ich präsent bin, dass ich deeskaliere, dass ich das erstmal annehme und zulasse. Und in einem anderen Moment ist es jetzt wichtig, mal passiv zu sein und dem Kind Raum zu geben und dann wieder Angebote zu machen.
Mhm, genau.
Und das ist sicherlich bei jedem Kind anders. Und man muss eben rausfinden, wie die eigene Beziehung da funktioniert und wie das Kind tickt und was die richtige Strategie ist. Mhm.
Ja, und es bleibt ja spannend. Das Kind kommt ja nicht auf die Welt und tickt immer gleich, sondern das durchlebt ja auch verschiedene Phasen, hat ja auch noch eine andere Welt, außer die jetzt nur mit mir. Und da gibt es ja unendlich viele Einflüsse, die das Kind auch beeinflussen.
Ja, das hört nicht auf, sondern da muss ich ständig dabei bleiben und auch offen für die Entwicklung und für die Veränderungen sein, die stattfinden.
Ja, und manchmal ist es halt auch so, wenn ich gerade so eine Phase gut handle, und mir da vielleicht sogar was angelesen habe oder wirklich den Trick 17 gefunden haben, kann es sein, dass ich das Gefühl habe, okay, wer sitzt jetzt hier mit mir am Tisch? Jetzt ist schon wieder irgendwas Neues dran. Und da dann wieder diesen Schritt zurückzutreten und zu sagen, okay, was ist hier los? Dieses Beobachten, wie du auch schon gesagt hast, dieses Zuhören, dieses Reinspüren, also Empathie hilft, sage ich jetzt mal, im Konflikt grundsätzlich, kann dann der erste Schritt sein, zu sagen, okay, was ist jetzt gerade angesagt? Was brauche ich jetzt? Muss ich tatsächlich wieder näher ranrücken bei jemandem? Jetzt nehmen wir mal die Menschen im Jugendalter. Selbst wenn ich so das Gefühl habe, ja, es läuft doch alles prima und ich kann zurücktreten und kann die Verantwortung ein bisschen übergeben, wird es da vielleicht Phasen geben, wo ich dann merke, oh, jetzt kann es aber sein, dass meine Präsenz doch nochmal vielleicht auch in einer ganz klaren Form gefragt ist. Bei Krisen beispielsweise. Mhm. Auch in der Pubertät gibt es das ja.
Ja, ich denke da gerade an meine eigenen Kinder, die zwei Jungs. Das sind sehr intensive Menschen und die durchleben diese Phasen auch immer sehr, sehr intensiv. Und ich habe für mich festgestellt, der wahrste Satz in der Erziehung ist, es ist alles nur eine Phase.
Genau. Manchmal Trost und manchmal nicht.
Richtig, ja. Fluch und Segen zugleich.
Fluch und Segen zugleich, genau.
Ja. Es geht alles vorbei. Das kann man sich immer sagen, egal wie schlimm es wird, es ist eine Phase und es ist morgen schon wieder ganz anders. Aber gleichzeitig heißt das natürlich auch, man kann sich jetzt nicht auf den gefundenen Strategien ausruhen, sondern die sind eben morgen auch schon wieder Schnee von gestern.
Ja. Und es ist auch insgesamt diese Phase von Menschen, die jetzt mit Kindern gemeinsam leben, die ist ja auch endlich. Also irgendwann mal sind die ja wieder weg, gehen ihren eigenen Weg. Also die habe ich ja nicht bis zum 40. Lebensjahr mal nicht in der Regel zu Hause, ja. Ab und an vielleicht schon. Aber sich da auch darüber Gedanken zu machen, das sind Phasen, die durchlebt werden. Mein Alltag ist die Kindheit meiner Kinder. Das finde ich auch einen interessanten Gedanken. Und auch diese Kindheit wird vorübergehen. Und ich oder wir im besten Fall bleiben dann auch wieder zurück und die Kinder gehen ihren Weg selbst. Also es ist eine Phase, es ist ja nicht, ich bin ja nicht 40 Jahre jetzt, also aus, ich habe sehr, sehr viele Kinder.
Ja.
Aber auch da zu sagen, das ist jetzt diese Familienphase und wie will ich's und wie wollen wir das? Egal in welchem Konzept ich einfach lebe oder leben möchte, wie wollen wir das jetzt so gestalten, dass wir da gut durchkommen?
Ja. Und die Situation auch als solche anzunehmen und nicht 20 Jahre oder wie lang die Kinder mit einem Leben, einem Ideal oder einem Familienbild hinterher zu rennen, das so nicht erreichbar ist. Da will ich jetzt gar nicht groß hin abbiegen, aber das ganze Thema Präsenz kommt mir jetzt so vor, als wäre das nicht nur in der Erziehung, sondern eigentlich in jeder zwischenmenschlichen Beziehung eine gute Idee, mit offenen Augen bewusst und präsent in Beziehungen reinzugehen. Das ist ja mit meinem Partner, meiner Partnerin oder auch in Freundschaften und sicherlich sogar geschäftlichen Beziehungen, professionellen Beziehungen wahrscheinlich im Prinzip nichts anderes. Und genauso hilfreich, sich zu fragen, in welcher Situation ist mein Gegenüber, was sind seine, ihre Bedürfnisse und wie sieht unsere Beziehung im Moment aus? Wie funktioniert die? Auf welcher Ebene spielen sich da welche Sachen ab? Und wie kann ich da aktiv gestaltend drauf einwirken?
Genau, gerade das Stichwort dieses aktiv gestalten. Also was kann ich denn wirklich tun? Und da sehe ich das so, dass ich nun mal mein Gegenüber gar nicht verändern kann. Ich kann nur an meinen Haltungen arbeiten. Egal in welchem Bereich jetzt tatsächlich. Also die Haltung mir gegenüber, wie will ich mein Leben gestalten? Also diese Übernahme von der Verantwortung dafür. Wie soll mein Arbeitsleben aussehen und was tatsächlich davon liegt in meiner Hand und das auch auszuschöpfen? Vieles liegt ja nicht in unserer Hand.
Ja.
Was da für Kinder bei mir hineingeboren werden oder in welchem Arbeitsverhältnis ich nun mal bin und da nicht rauskomme. Und dennoch die Verantwortung zu sich zu nehmen und zu sagen, okay, wie will ich es denn machen? Wer kann mir gegebenenfalls dabei helfen, dass ich zu einer Position komme? Also, dass ich mich positioniere auch und sage, okay, das läuft jetzt nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ich habe gerade selber keine Idee, wie ich es ändern kann, aber so geht's nicht weiter. Und ich brauche jetzt Unterstützer. Das ist ja auch eine ganz wesentliche Einsicht. Bei manchen Problemen weiß ich ja noch gar nicht, was ich machen soll. Ich habe ja noch nicht die Idee. Aber allein schon zu wissen, so bin ich nicht zufrieden. Ich merke, dass irgendwas nicht stimmt. Ich werde krank, ich bin erschöpft. Ich gerate viel in Streit. Heißt, ich nehme die Verantwortung wieder zu mir und schaue, was brauche ich, damit ich wieder in eine gewisse Stabilität auch reinkomme. Die ich aber ganz bei mir lasse und wo ich vielleicht auch sagen kann, also tatsächlich hilft der Grundsatz, das gefällt mir jetzt nicht und ich habe keine Idee und so will ich es nicht mehr. Ich weiß noch nicht wie, aber ich weiß einfach, dass ich so nicht mehr möchte. Und das kann schon mal so der erste Schritt sein, sich das einzugestehen. Nee, so nicht. Ich weiß nicht, ich habe die Lösung noch nicht und brauche vielleicht da andere Menschen, andere Perspektiven, um da vorwärts zu kommen.
Und der zweite Schritt wäre dann, sich zu überlegen, wo bekomme ich jetzt die Unterstützung und die Ressourcen her, um rauszufinden, was ein Weg sein kann.
Genau. Und da ist ja alles möglich. Von dem, dass ich mir selber mit mir Gedanken mache, also dieses jetzt ja auch wieder moderne Journaling. Früher hat man einfach noch Tagebuch geschrieben. Ja,
heute ist es Englisch.
Heute ist es eher, ist auch vollkommen in Ordnung. Also sich selbst damit auseinanderzusetzen, indem ich einfach die Gedanken, die ich habe, zu Papier bringe. Das heißt, es ist ja fast so, wie wenn ich es ausspreche. Bis zu dem, dass ich Menschen habe in meiner Umgebung, näher oder ferner, die einfach gegebenenfalls auch nur das Leid mit mir teilen. Von der Nachbarin im Treppenhaus, wo ich mal was loswerden kann, bis zur befreundeten Mutter oder ehemaligen Schulfreundin, die selber jetzt keine Kinder hat oder die selber in einer ganz anderen Situation ist, mich auszutauschen, bis zu dem, dass ich halt mich coachen lasse, in Beratung gehe, um Hilfe bitte.
Dann ist auch das Erkennen um die eigenen Grenzen, also die Grenze der eigenen Wirksamkeit, auch ein Teil dieser Präsenz und zu sehen, okay, hier komme ich jetzt alleine nicht weiter. Akzeptiere ich das so? Ist das in Ordnung? Darf das so bleiben? Oder hole ich mir eben Unterstützung in irgendeiner Form?
Ja, und wir sind ja alle soziale Wesen und also nicht nur unsere Kinder brauchen das, sondern auch wir brauchen jemand, der vielleicht mal mit uns sortiert, der uns tröstet, der uns ja hilft, die Perspektive mal zu wechseln, der uns aber vielleicht auch mal eine Auszeit anbietet und sagt, du, jetzt zisch ab, mach deine Runde, ich bin jetzt da. Der auch vermittelt zwischen Konfliktparteien, sage ich jetzt einfach mal so, mir da einfach Leute zu suchen. Vielleicht habe ich die schon, vielleicht habe ich die schon immer, vielleicht bin ich jemand, der schon immer in großen Gefügen lebt, der guten Draht hat zur Herkunftsfamilie, der dann auch mal nachfragen kann, hey, kennst du das auch, Mama, was ich jetzt da erlebe, kennst du das auch, Papa? Mir da einfach meine Leute zu suchen und wenn ich die noch nicht habe, einfach die Verpflichtung vielleicht auch für mich selbst, dann wenn ich mich ernst nehme, auch in dem Bedürfnis, dass ich was teilen will oder teilen muss, dann auch die Wege zu suchen, sei es vom Familientreff bis zur Beratungsstelle, wo ich Unterstützung bekomme.
Wenn ich dieser Aufgabe gerecht werden möchte, muss ich mich auch in die Lage versetzen, das tun zu können. Und dann brauche ich auch den Mut, um Hilfe zu bitten. Ich glaube, das ist was, was manche Menschen auch besser können als andere. Und es ist vielleicht auch so, dass Menschen in meinem Umfeld sehr gerne helfen wollen, aber nicht wissen wie oder vielleicht auch diesen ersten Schritt jetzt selber nicht hinbekommen und sich da dann auch zu trauen, zu sagen, hey, pass auf, du könntest so ein Mensch sein, mich jetzt gerade zu unterstützen, ich komme an dem Punkt selber nicht weiter und ich wünsche mir oder würde mir vorstellen, dass du ja dieses und jenes tun könntest.
Genau. Und da, es gibt wirklich erstaunlich viele Menschen, die gern helfen würden.
Das glaube ich auch.
Also wirklich so, wenn man sagt, was, schau, mir geht's gerade so, was kannst du für mich tun? Und wenn dann jemand sagt, ja, ich kann dir einmal im Monat einen Haufen warme Suppen kochen, die du einfrieren kannst. Oder ich gehe mit dir spazieren und wir müssen gar nicht so viel sprechen, wenn das gar nicht für dich passt. Ich höre dir einfach nur zu, bin für dich da. Da gibt es unendlich viele Menschen, mehr als man vielleicht denkt.
Glaube ich auch. Man muss das nur umdrehen und sich überlegen, wie es ist, wenn die eigenen Freunde oder die Menschen in seinem Umfeld, wenn es denen nicht gut geht und man sich überlegt, Mensch, was ist da los? Ich würde gerne was tun, ich würde dir gerne helfen, aber ich weiß jetzt selbst auch nicht wie. Den Gedanken hat man selbst ja auch. Und wie schön ist es, wenn dann die Person zu einem kommt und einem genau das sagt. Hey, ich wünsche mir Hilfe von dir und so kann die aussehen. Das ist ja toll, dann die Möglichkeit zu haben, sagen, super, mach ich, helf dir.
Ja, und auch dann das Angebot zu machen. Also wenn ich jetzt schon sehe, ich habe im Freundeskreis, in der Nachbarschaft, in der Familie jemand, wo ich wirklich sage, wow, da ist jetzt große Herausforderung, also von kleinen bis großen Herausforderungen, von den kleinen, wie machen wir denn das mit diesem ständigen Essen herrichten, bis zu dem, das Kind ist krank, ich selber bin erkrankt, Schicksalsschläge in irgendeiner Form, dann auch den Mut zu haben, auf die Menschen zuzugehen und zu sagen, übrigens, ich bin für dich da. Das und jenes kann ich dir wirklich anbieten. Du kannst mich anrufen bis 22 Uhr, morgens aber schon ab 6. Wir können einfach rausgehen. Und das auch tatsächlich zu wiederholen, weil auch die Bereitschaft, sich Hilfe zu holen, muss man ja auch erst lernen. Und umso selbstverständlicher das kommt, dass halt jemand sagt, übrigens, jetzt melde ich mich nochmal auf irgendeinem Weg, ich bin da, ich habe die Kapazitäten gerade. Gerne, komm.
Was ich mich frage, ich bin ja selbst Teil des Konfliktes, gerade mit meinem Kind dann auch oft. Es ist ja nicht so, dass ich mein Kind da gelassen beobachte und diese berühmte Vogelperspektive einnehme und selbst davon überhaupt nicht berührt bin. Ganz oft ist es ja so, dass das Kind auch in seinem Versuch, in Kontakt zu treten, ganz gezielt auch auf meine Knöpfe drückt und meine Triggerpunkte sucht und sehr erfolgreich findet und genau weiß, bewusst oder unbewusst, wie es eben dann auch emotional an mich rankommt. Und das heißt, ich bin dann in der Konfliktsituation vielleicht selbst gekränkt oder fühle mich angegriffen oder fühle mich nicht gesehen oder nicht wahrgenommen in meinen Bedürfnissen. Wie kann ich in so einer Belastungssituation dann noch, wie kann ich da präsent bleiben?
Also ich sag mal, dass wir da reingeraten, ist ja unausweichlich. Also selbst wenn ich mir jetzt viele Gedanken mache, kann es trotzdem sein, wir sind alle in einer schlechten Verfassung, die Woche war voll, das Kind setzt den Trigger oder vielleicht setze ich den auch selbst. Das ist wieder mal aber dieses Herausgehen aus dieser Schritt zurück. Aber wenn ich drin bin, habe ich aber dennoch die Verantwortung. Also die Verantwortung zumindest, dass ein Teil von mir, und das kann man auch tatsächlich üben, ein Teil von mir so bewusst bleibt, und so die Verantwortung nimmt für den Verlauf des Konfliktes, dass ich mich nicht ganz hineinziehen lasse. Also es ist einfach dieser Verantwortungsaspekt. Und da geht es jetzt wieder der Schritt zurück, drum tatsächlich zu identifizieren. Das gilt ja für alle Formen von zwischenmenschlichen Konflikten. Was ist da jetzt mein Anteil? Wo steige ich rein? Wo lasse ich mich triggern? Welche Knöpfe drücken die? Und wo springe ich halt an? Und da tatsächlich zu trainieren, wie springe ich langsamer an. Und wenn es jetzt aber nun mal so war, dass es halt zum Konflikt kam und dass auch Ungerechtigkeiten hin und her gehen und danach dann auch alle traurig oder enttäuscht oder auch gekränkt sind, ist ja die Realität.
Ja.
Also es ist die Realität, die habe ich. Und da auch dann danach zu sehen, wie gehe ich jetzt damit um? Das, was jetzt war, diese unschöne Auseinandersetzung, wer muss jetzt wieder auf wen zugehen? Bin ich jetzt tatsächlich so lang beleidigt, bis dann halt die 14-Jährige kommt und sagt, ah ja, das war jetzt aber, ich war jetzt schon ein bisschen unfair, dass ich dich anmaul, weil meine blaue Hose weg ist. Das machen die halt nicht, sondern das muss halt ich machen. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass das Kind da genau weiß, auch was mein Bedürfnis dahinter ist und dann auf mein Bedürfnis reagiert. Also niemand sagt, ah ja, schau, Papa, ich weiß, du willst so wirksam sein und jetzt haben wir die Zimmer und die Hausaufgaben ist schon wieder so ein Theater und es tut uns jetzt wirklich leid, dass wir jetzt dich in so eine Situation reingebracht haben und wir haben dich lieb.
Und außerdem erziehen wir uns in Zukunft selbst.
Genau, genau. Ja, also es bleibt die Verantwortung von einem. Tatsächlich. Und dann aber auch die Verantwortung gegebenenfalls für die Wiedergutmachung oder für das, dass ich sage, boah, jetzt ging es echt hoch her und ich war jetzt auch ungerecht und ich war laut, ich will das nicht sein, mir ist es passiert und ich nehme aber auch die Verantwortung zu mir. Also ich sage nicht entschuldige bitte, sondern das tut mir jetzt wirklich leid und ich arbeite an mir. Ich möchte nicht, dass mir das weiter passiert. Ich weiß noch nicht, wie es mir gelingt, also wieder dieser berühmte Satz, aber so will ich es nicht. Müssen wir uns irgendwas anderes überlegen.
Das ist eine schöne Unterscheidung. Nicht bitte entschuldige, bitte sei du aktiv, bitte mach nicht du was, sondern mir tut's leid und wir machen uns jetzt Gedanken darüber, wie wir da rauskommen und das in Zukunft besser machen. Da ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, nie zu vergessen, dass man da eben einem Kind gegenübersteht. Also in so einem Konflikt kann es leicht vorkommen, dass man da auf Augenhöhe geht und wirklich auf Augenhöhe streitet. Und das klingt jetzt vielleicht komisch, aber dass das Kind eben für voll nimmt, weil ein Kind ist ja nicht so reflektiert, dass es sich genau überlegt, was es da jetzt gerade sagt und was es da gerade tut. Da ist ja noch sehr viel mehr Impulsivität und sehr viel mehr unbewusstes Handeln dabei. Und das eben nicht so ernst zu nehmen, dass ich da im Innersten getroffen werden kann, sondern immer diesen Rest beizubehalten, dass es ein Kind, das nach Kontakt sucht, dem auch die Werkzeuge noch fehlen, stellenweise anders damit umzugehen. Und ich bleibe da stabil in meiner Rolle als die erwachsene Person und lasse das eben nicht so sehr an mich ran, dass ich da jetzt total getroffen werden kann von dem, was mein Neunjähriger hier in der Wut gerade an den Kopf wirft.
Und ich kann es ja auch als Chance nehmen und sagen, wow, krass, das trifft mich gerade. Also das trifft mich volle Pulle, also weil so ganz weg kriegt man es ja nicht. Das ist ja auch, wie du vorhin gesagt hast, ein hehres Ziel zu sagen, okay, das ist ein Kind, das hat seine Bedürfnisse, ich bin der Große, das ist das Kleine. Ich nehme das nicht so ernst, was da jetzt so kommt. Und da wieder in die Beobachterposition zu gehen und sagen, wow, das trifft mich. Das trifft mich jetzt unglaublich oder die Situation trifft mich jetzt. Und was ist mein Bedürfnis, das dahinter steht? Zum Beispiel meine fehlende Wirksamkeit oder meine Überforderung oder mein Gefühl, ach, ich muss doch alles alleine machen. Jetzt sind wir hier schon zu zweit und ich muss doch alles selbst machen. Und das Kind trifft dann halt genau auch diese Punkte, die schaffen das ja auch, einen zu erschüttern.
Ja.
Und dann in der Erschütterung, die aber wieder zu mir zu nehmen und zu sagen, okay, was ist jetzt da los? Was triggert mich jetzt hier so unglaublich an und wie reagiere ich dann aber drauf?
Und das wieder als Gelegenheit zu sehen, über sich selbst zu lernen.
Ja.
Wir gehen ja auch alle mit unserem Päckchen in die Beziehung und in die Familie rein. Ja. Und je genauer wir darüber Bescheid wissen, desto mehr können wir natürlich da auch souverän reagieren.
Also das ist ja überhaupt das, ja, der Sinn des Lebens, sage ich jetzt mal,
ja,
rauszukriegen, wie tick ich denn? Und was kann ich selbst tun, dass sich mein Leben lebenswert anfühlt?
Mhm. Und das aber immer in dieser, was für mich auch Teil jetzt dieses Begriffs Präsenz ist, in dieser Authentizität. Ein Gedanke, den ich gerade hatte, ist, ich will ja auch nicht so diesen Stereotyp Eltern sein, die Mutter ist Psychotherapeutin und spricht mit ihrem Kind nur in so einer Patientenrolle und ist immer so und analysiert quasi, ja, das ist jetzt, du reagierst jetzt gerade so, weil dieses Bedürfnis von dir nicht gesehen wird. Da denkt sich das Kind ja auch, sag mal, geht's noch?
Mindestens denkt sich das Kind.
Also, ja, das, auch wenn ich sage, man darf nicht alles ernst nehmen, was die Kinder sagen, man muss ja trotzdem gleichzeitig die Kinder selbst ernst nehmen und sie jetzt nicht in diese Rolle schieben. Ja, du unmündiges Kind, ich verstehe, was in dir vorgeht und ich analysiere das jetzt.
Ja, ganz schlimm, ja, ganz, ganz schlimm. Ja, ja, oder eben das Spiegeln, ah, ich spüre deine Wut und ich begleite dich durch meine Wut, aber ich spüre ja auch meine.
Ja.
Vielleicht. Der eine Weg hat ja auch was zu sagen, das ist ja wieder diese Distanz, aber das andere ist, ich bin ja ein Mensch, ich bin ja jetzt noch kein Erziehungsroboter, der genau adäquat reagiert und alles perfekt macht, das wäre ja schrecklich. Also das ist ja wirklich das, was Kinder auch aushalten müssen. Ja, ich habe da halt jemand, der ist halt so, der tickt auch so. Das ist ja auch das reale Leben.
Ja. Hi, was eine Gratwanderung.
Ja, was für eine Gratwanderung. Ja.
Ja, aber das wäre das Extrem, wenn man jetzt alles, worüber wir gesprochen haben, zu weit treibt, dass man sich wirklich als Mensch aus der Beziehung entfernt und dann nur noch in dieser Meta-Ebene unterwegs ist und analysiert.
Ja, eben, dieses Echtbleiben, auch authentisch bleiben, bei sich bleiben und auch Emotionen zuzumuten. Wenn jetzt das Gegenüber selber keinerlei Emotion zeigt, wie soll ich dann selber das lernen, mit meinen Gefühlen halt umzugehen? Das geht ja auch nicht. Aber die Gratwanderung, also wenn man jetzt sagt, die Erziehung, das läuft ja, oder das Leben und der Alltag, die laufen ja vor sich hin und da bin ich, wie ich bin. Und in der Regel klappt es ja.
Ja.
Und alle sind, wie sie sind. Mal geduldiger, mal ungeduldiger, mal entspannter, mal genervter. Es ist vollkommen in Ordnung, weil so läuft halt das Leben und so läuft das Familienleben. Es geht halt drunter und drüber. Nur wenn ich jetzt merke, es verhakelt sich oft oder wie ich die Kultur in dem Miteinander eigentlich haben will, davon entferne ich mich zu weit, dann halt innezuhalten.
Und zu überlegen, was läuft hier schief?
Ja, das kann einfach helfen.
Die Gratwanderung.
Ja, die Gratwanderung. Zwischen der Kontrolle und der Unmöglichkeit zu kontrollieren. Das ist vielleicht das ist das Leben.
Und es sind ja alles nur Handreichungen. Es ist ja alles nur was man im Hinterkopf behält und auf das man zurückkommt, wenn man halt ja ein Hilfsmittel braucht. Wenn es halt von alleine nicht mehr läuft, dann was zu haben, wo man überlegen kann, ah, Moment, da war ja mal was, was mache ich denn jetzt? Okay, Schritt zurück, Vogelperspektive, was ist meine Rolle und wie fülle ich die aus und wo in unserer Beziehung hakt es gerade und wie kann ich da als aktiver und als führender Teil in der Beziehung, wie kann ich da jetzt proaktiv damit umgehen und Hilfestellungen geben, dass sich das verbessert?
Ja, auch zu sehen, bin ich im roten Bereich, dann habe ich ja nochmal eine ganz andere Verpflichtung zu handeln, als wenn ich sage, naja, im grünen Bereich sind wir vielleicht ganz selten, aber vielleicht sind wir oft in Gelb und Gelb ist ja noch nicht rot. Manchmal ist vielleicht orange, manchmal ist es schönes Hellgelb und vielleicht ab und an doch schleicht sich der ein oder andere Grünton dazwischen. Aber wenn ich in Rot bin und lang in Rot bin, nicht nur kurz mal, dann ist es wieder so, dass ich die Verantwortung übernehmen muss. Ich muss die übernehmen.
Tut ja sonst keiner.
Nee.
Oder ich schiebe sie dem Kind zu und dann wird es erst recht schlimm.
Ja.
Für alle und vor allem für das Kind.
Genau.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, sehr, sehr gerne.
Ich hoffe, da waren ein paar Impulse drin, die man mitnehmen kann. Ich werde da auf jeden Fall einiges mitnehmen und da auch noch eine ganze Weile drüber nachdenken über die Themen, über die wir gesprochen haben. Ich hoffe auch, dass es für euch was gab, was ihr mitnehmen konntet. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bei der nächsten Folge. Hört euch stark.
Hört euch stark wird produziert von der Caritas Bodensee Oberschwaben und unterstützt von der Deutschen Fernsehlotterie. Weitere Infos und alle Folgen gibt es unter machteuchstark.com und überall, wo es Podcasts gibt.